Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen im Zoo Basel. Hier ist Jenny Degen.
Und der Lukas Meili.
Und das Tier von der heutigen Sendung stellt sich doch am besten gerade selber vor. Genau, es geht um die Flamingo. Die schön rosa gefärbten Vögel, die im Frühling mit einem riesen Geschnatter auf sich aufmerksam machen, sind hier im Zolli in der Obhut vom Pfleger Markus Bracher und der Kuratorin Friederike von Huwald. Mit ihnen reden wir in dieser Sendung unter anderem darüber, wie die Flamingo jedes Jahr im Frühling einen eindrücklichen Balztanz machen, warum sie so dünne Beine haben und wie sie stundenlang auf nur einem von diesen dünnen Beinen stehen können.
Der zweite Teil dieser Sendung widmen wir der speziellen Fütterung der Flamingos. Die ist nämlich eine ziemliche Herausforderung und der Zolli forscht schon seit vielen Jahrzehnten an der richtigen Ernährung dieser Tiere. Wir hören Archivaufnahmen von Hans Wackernagel, der in den 1950er Jahren im Zolli ein Pionier war in Sachen Flamingo-Fütterung. Er erzählt uns, warum es nicht selbstverständlich ist, dass Flamingos im Zolli so schön rosarot sind. Dann reden wir mit der Zootierärztin und Futterspezialistin Fabia Weiss. Der Zolli hat nämlich zusammen mit der Futterfirma Granovit aus Kaiseraugst ein spezielles Flamingofutter entwickelt, das inzwischen in vielen Zoos in der Schweiz und Europa etabliert ist. Wir gehen in die Futtermühle zu Kaiseraugst schauen, wie das Futter hergestellt wird und erfahren von der Granovit-Mitarbeiterin Anja Tschudin, was für Futter den Flamingos gut in Schnabel passt. Und warum gutes Flamingofutter muss können schwimmen? Zuerst gehen wir aber mal mit der Zolli-Mitarbeiterin und Biologin Dina Gebhardt zur Flamingo-Anlage und hören, was sie im Steckbrief über die Tiere zu sagen hat.
Die Flamingo-Haltung im Zolli gibt es schon fast von Anfang an, seit es der Zolli gibt. Also der Zolli gibt es seit 1874 und 5 Jahre später, schon, also 1979, sind dann die ersten Flamingos in die Anlage eingezogen. Die Flamingos sind leicht zu finden im Zolli. Einmal nach, geradeaus, beim Restaurant vorbei. Und er zwischen Antilopenhaus und Etosha-Anlage findet man sie in einer sehr grossen, büchten Anlage. Also mit Wasser und kleinen Inseln findet man die rosaroten, langbeinigen Vögel. In der Natur kommen die Flamingos an Küsten und Inlandgewässer vor, im Süden Europas vor allem, oder in Afrika und auch in Teilen von Asien kann man sie finden.
Seit über 140 Jahren gibt es Flamingos also schon im Zolli. Und es sind heute über 120 Tiere, die hier leben. Für ihr Wohl sorgt jeden Tag ihr Pfleger, der Markus Bracher. Er ist zusammen mit der Kuratorin Friederike von Huwald zu Gast in dieser Sendung. Wir haben ihn als erstes gefragt, wie bei ihm ein Tag auf der Flamingo-Anlage anfängt.
Also bei der Flamingo, das ist mal wichtig, wenn man den Morgen vorbeikommt, zum Schauen, ist es eine Gruppe. Bewegen sich als Gruppe oder steht irgendjemand aus irgendeinem Grund abseits? Flamingo, was nicht gut geht. Und dann, wenn man mal sieht, ist alles in Ordnung. Nachher muss man natürlich ans Futter denken. Das heisst, man tut den Tag durch verschiedene Fütterungen machen. Und man hat jetzt neu auch einen Automat, wo man zusätzlich noch Fütterungen einstellen kann. Das heisst, wenn man Feuer oben hat, dass wenn es im Sommer lange oben geht und so, dass der dann noch füttert. Und dort, wo wir das Futter reinziehen, der Teich, der wird ja dreckig. Sie fressen nicht nur, sondern sie koten ja auch. Und den wird man einmal am Tag sicher putzen.
Jetzt, Sie haben am Anfang gesagt, eben, wenn einer abseits steht, dann geht es ihm nicht gut. Was macht man denn mit einem Flamingo, so einem Einzelnen?
Also einem Einzelnen schaut man, ist jetzt das nur im Moment oder ist er einem halben oder einem Tag? Steht er immer noch abseits? Wie läuft er? Bewegt er sich komisch? Geht er ans Futter? Wenn er jetzt nicht ans Futter geht und hinkt und macht, dann muss man, geht man zum Tierarzt Bescheid und schaut das selbst zwei Tage an. Dann wird man zusammen besprechen, was man macht. Ob man den unauffällig aus der Gruppe nehmen kann Weil wenn man da jetzt in die Gruppe rein wird laufen, dann wird eine Aufregung entstehen. Wenn er aber abseits ist und die Gruppe irgendwie nebeneinander, gerade am Futter ist, und man kann den wegnehmen oder dann könnte man auch schnell anschauen. Aber eben, das muss man zusammen anschauen, ohne dass da grosser Stress entsteht.
Und man kann sich am Flamingo also nähern, die greifen einem nicht an oder picken einem, oder?
Flamingo ist ein richtiges Gruppentier und wenn man näher kommt, nachher gehen sie schon von einem weg. Wenn man sie reinnehmen müsste, dann kann man auch selbst viert, selbst fünft, kann man sie ganz leicht, sanft reintreiben, kann man das nutzen. Aber der Flamingo ist eigentlich schon ein Fluchttier.
Flamingo, die fallen ja auf, einerseits durch ihre rosaroten Federn, die schöne Erscheinung, und dann andererseits aber auch durch die wahnsinnig dünnen Beine. Was hat es mit diesen Beinen auf sich?
Flamingos, muss man sich vorstellen, die müssen ja auch irgendwann mal in der freien Natur irgendwo hinfliegen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, Flamingos hätten ganz dicke, schwere Beine, dann erleichtert das nicht den Flug. Und die Vögel sind sehr groß, haben langen Hals, wiegen aber summa summarum wirklich nur 4 Kilo. Selbst die Tiere, die bis zu 1,60, eine Standhöhe von 1,60 haben. Und das ermöglicht den Tieren natürlich, in vielen Gebieten zu sein, mit ihren dünnen, filigranen Beinen in einem leichten Gewicht. So können sie gut fliegen, können aber auch gut sich im Wasser aufhalten und sind eigentlich relativ agil so.
Und sie stehen in der Natur in der Regel im Wasser und picken Futter, oder?
Ja, das ist eigentlich genau das, was ein Flamingo macht. Also entweder stehen sie rum und schlafen oder sie stehen und bewegen sich langsam und fressen dann das Futter. Also die haben ja eine ganz bestimmte Technik. Man kann das auch hier im Zolligan schön sehen, dass die immer wieder so im Wasser rumstampeln und damit das den Schlick aufwühlen und dann auch die kleinen Tierchen aufwühlen. Und dort gehen sie dann mit dem Schnabel hin und seien quasi das kleine Getier aus dem Wasser raus.
Und Sie haben gesagt, dass Sie zum Teil schlafen. Ist das denn, wenn Sie so ein Bein aufnehmen?
Genau, die haben einen ganz tollen Mechanismus. Die können das Bein wie einrasten lassen, sodass die ohne Muskelarbeit stundenlang stehen können. Das ist ein Mechanismus, der ganz fantastisch ist beim Flamingo. Das ist bei vielen Stelzvögeln so möglich, auch beim Storch zum Beispiel. Und das ermöglicht den Tieren stundenlang, wirklich stundenlang auf einem Bein zu stehen, ohne dass es wie bei uns wäre, dass wir also irgendwann denken, unsere Pobacken schmerzen und die Muskulatur beschwert sich. Das ist also beim Flamingo nicht so. Man sieht das dann noch ganz nett, wenn die schlafen, dass der Hals sich wirklich nach hinten bewegt, schlangenmäßig, schlangenartmäßig und quasi den Kopf unter die Flügel von hinten stecken und dann schlafen die ganz gemütlich so.
Etwas weiteres Auffälliges an der Flamingo ist ja Ihr Schnabel, der ist so bogen, aber ich glaube, der ist nicht von Geburt an so. Ist das richtig?
Ja, das heisst, wenn wir junge Flamingo haben, die werden ja von den Eltern gefüttert. Und wenn der von den Eltern schon bogen ist und der von den Jungen auch noch bogen wäre, dann würde das eigentlich technisch sehr schlecht gehen, um das Futter aufzunehmen. Das heisst, der Junge macht gerade Schnabel auf und geht bei den Eltern eigentlich richtig in den Schnabel rein. Also das ist das, was die Besucher meinen, wenn das mehrere Minuten dauert, sie haben sich verhackt. Dabei geht auf den Jungen rein und der alte Flamingo, der tut einen Saft, also, der sich löst innen, so Protein, der rot ist, der fast wie Blut aussieht, tut er lösen und der Junge, also das Küken, trinkt eigentlich noch das. Das heisst, wenn es noch irgendwie ein Teil nebendurch geht und der Junge ist noch weg, noch rot, das ist dann, wenn ein Telefon kommt oder so, wo der Besucher noch meint, da blutet etwas. Aber es sieht aus wie Blut, ist aber kein Blut.
Und was ist denn das genau für ein Saft? Also das ist wie blöd gesagt, bei uns Muttermilch.
Ja, es ist eine Art, schon wie eine Kropfmilch, also ein Teil, der sich eigentlich ablösen von den Eltern und wo eben auch recht karotinhaltig ist. Darum kann man mal raussehen, welche Eltern das wirklich blüten, welche als Junge haben. Das sind die noch fast wie erblassen. Und die schön rosa sind, das sind die eigentlich gar kein Brut gemacht haben.
Und eben, Sie haben vorher erwähnt, wenn die Eltern die Jungen füttern, dass sie dann so ein bisschen ausbleichen. Wie bringt man die wieder farbig? Oder kann man da irgendwie dann nachrüsten?
Also nachrüsten sind die sich noch, eben, wenn die Jungen noch langsam selbstständig werden und so, die hat sich das dann schon ein bisschen ausgeglichen noch wieder. Mit dem Futter, oder man hat zwei Arten Futter, man hat für die Haltung das normale Futter und für eine Zucht haben noch wieder ein bisschen spezielles Futter, wo die Zusammensetzung wieder ein bisschen anders ist.
Und weiss man, was es genau ist, wo die Flamingo eben rosa macht? Also was ist das für ein Stoff?
Also man hat herausgefunden, dass die Tiere in der Natur natürlich diese Krebstierchen essen. Und alle Krebstierchen haben einen Farbstoff, der nennt sich Carotin. Und dieses Carotinoid, das geben wir auch zusätzlich im Futter dazu. Das könnte man natürlich, wenn man jetzt das große Glück hätte, original 1:1 Flamingos so zu füttern wie in der Natur, dann könnte man das natürlich so erreichen. Das ist natürlich in einem Zoo-Setting etwas schwierig, wäre auch ökologisch wahrscheinlich nicht so richtig vertretbar. Und darum hat man das eigentlich mit einem Farbstoff gelöst. Die Tiere, die nehmen den wirklich de facto mit dem Futter auf. Es gibt Vögel, die von sich aus so rosa gefärbt sind, die also keinen zusätzlichen Farbstoff brauchen. Bei Flamingos sieht man das wirklich sehr schön, dass die Vögel dann, wenn sie die Jungen aufgezogen haben, der Farbstoff eher an die Jungen abgegeben wird und später dann, wenn sie die Jungen eher los sind und nicht mehr füttern, dass sie dann den Farbstoff wieder aufnehmen und rosa werden.
Dass Flamingo rosarot gefärbt sind, hat das in der Natur eine Aufgabe oder ist es einfach, weil es schön ist?
Es ist ja so, dass viele Vögel eine wunderschöne Farbe in unseren Augen haben. Und das macht kein Tier einfach nur für lustig, sondern es hat immer einen Sinn und Zweck. Und das dient natürlich der Balz und das dient auch des Zusammenhaltes. Alle Vögel, die so gesund aussehen, eben dieses Rosa, so ist die Standardfarbe eines Flamingos, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Vögel sehr gesund sind und sehr kräftig sind und sich auch für die Balz und für die Paarung hinterher eignen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser großen Kolonie wird natürlich auch dann gestärkt, wenn die Vögel alle zusammen immer ihre Flügel öffnen und sich gegenseitig ihre Federn präsentieren. Ist ja auch so, dass sie in der Balz, wenn sie sich bücken, dann die Federn hinten aufstellen und sich richtig schön präsentieren. Und da ist so eine Farbe natürlich wirklich sehr wichtig.
Markus Bracher hat es gerade gesagt. Wenn Flamingo-Eltern ihre Jungen füttern, bleichen die erwachsenen Tiere mit der Zeit aus und verlieren ihre leuchtige, rosarote Farbe. Das war im Zolli lang der Fall. Geändert hat sich das mit dem langjährigen Zolli-Mitarbeiter Hans Wackernagel. Er hat herausgefunden, wie man verhindern kann, dass Flamingos ausbleichen. Der Hans Wackernagel ist vermutlich vielen älteren Hörerinnen und Hörern noch ein Begriff. Er war eine prägende Figur für den Zolli und hat von 1956 bis 1990 hier geschafft. Er war zuerst wissenschaftlicher Assistent und ist dann 1973 Vizedirektor geworden. Während seiner Zeit im Zolli hat er viel Forschung betrieben. Dank seinen Erkenntnissen ist die Ernährung der Zootiere auf ein ganz neues Level gehoben worden. Jenny hat Hans Wackernagel im Jahr 2011, 2 Jahre vor seinem Tod, für eine Arbeit interviewen. Er hat ihr damals von seinen Forschungen erzählt, die er über viele Jahre für den Zolli gemacht hat. Und er hat sich auch daran erinnert, wie es dazu gekommen ist, dass er aus den damals noch weissen Flamingos rosarote gemacht hat.
Ich bin ja noch 56 in Zolli und sind Flamingo dort gsi, wo zum Teil schon seit 1932 dort gsi sind. Und vielleicht haben die Leute in der Zoologischen Gärten einfach gewusst, Flamingos sind halt einfach weiss im Zolli. Man hat schon gewusst von den Büchern oder irgendwie, dass sie eigentlich so die rote Schwinge haben und rosarot sind. Ich bin in den Garten gekommen und habe die Flamingo auch gesehen. Und danach hatte ich einen Vorsprung gehabt, eigentlich. Ich habe eine Doktorarbeit gemacht an der Uni in Basel und die hat sich befasst mit der Jugendentwicklung von Singvögeln, also von Amseln, Staren, Meisen. Und die betteln bei ihren Eltern, wenn die ankommen mit Futter, dann machen sie die Schnäbel auf. Und die Schnäbel sind fast wie ein Blumenbeet, das aufblüht. Die Schnäbel sind innen orange oder gelb oder auch rot, das ist verschieden. Ich habe die in der Natur beobachtet und ich habe auch ein paar, vor allem Staren, ins Labor genommen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, wir haben Futter gegeben, das auf der Basis von Quark war und das ist ja weiss. Wir haben dann Futter gegeben, dann habe ich plötzlich nach 3, 4, 5 Tagen gesehen, dass die Maulhöhlen, die in der Natur orange sind, dass die langsam blasser und blasser werden. Das war auch ein Thema von meiner Diss. Ich habe die Aufgabe gehabt, herauszufinden, was das geil ist und was auch die ganzen Gewebe, was das für Gewebe sind und wie das entsteht und wie das sich abbaut. Ich habe dann noch festgestellt, dass die gelben Farbstoffe sogenannte Carotinoide sind. Und man hat in den Büchern können lesen, dass die Vögel die Carotinoide müssen aufnehmen im Futter. Und das habe ich irgendwie gewusst, dann habe ich im Zoll gesagt, ja, wir müssen denen etwas geben. Und dann haben wir mit der Firma Hofmann-Laroche haben wir Kontakt bekommen. Die haben ja eine Marke dort, wo das Vitamin A als erstes synthetisiert haben. Das Vitamin A ist verwandt mit den Carotinoiden. Man hat die auch gebraucht als Nahrungsmittelfarbstoff. Man hat es in Hühnerfutter da, dass die Eier schön gelbe Dotter kriegen. Man hat es in Anken da, man hat die Orangina damit gefärbt und so weiter. Aber wir haben dann noch gewisse Carotinoide bekommen von der Roche. Und das hat auch verlaufen und hat international auch gewisse Aufsehen erregt. Die Flamingo haben dann auch sehr gut angesprochen und haben Limola von Nester bauen und Eier legen. Und wir haben seither eine Flamingo gezucht. Das ist dort sehr, sehr beeindruckend eigentlich und lustig für mich.
Also, dass die Flamingo im Zolli rot sind, das ist eigentlich ihr Verdienst?
In aller Bescheidenheit kann ich das sagen, ja.
Eine weitere Person, die maßgeblich zum Erfolg der Basler Flamingozucht beigetragen hat, war die Zoologin Adelheid Studer-Thiersch. Sie ist 1958 als Volontärin in Zolli gekommen und hat sich derart in die Vögel verliebt, dass sie sich die nächsten 60 Jahre mit ihnen beschäftigt hat. Sie hat als externe wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Basler Flamingos geforscht und hat besonders zur Brutbiologie von diesen Vögeln wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ihre Forschung hat international Beachtung gefunden und hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Zoo Basel in der Fachwelt weltweit als Kompetenzzentrum für die Haltung und für die Biologie von Flamingos gültet. Heute, fast 70 Jahre nachdem die Forschungsarbeiten zu Flamingos im Zolli angefangen haben, ist man immer noch dabei, Neues herauszufinden. Eine Spezialistin, die heute auf diesem Gebiet tätig ist, ist die Zolli-Tierärztin Fabia Wiss. Sie hat sich bei ihrer Arbeit intensiv damit beschäftigt, wie ein optimales Flamingo-Futter müsste zusammengesetzt sein. Sie erzählt, welche neuen Erkenntnisse man in der Zwischenzeit über die Ernährung dieser Vögel gewonnen hat.
Flamingos sind sogenannte Filterfresser, also sie filtern eigentlich ihr Futter aus dem Wasser rausfiltern mit ganz feinen Lamellen, die sie an der Zunge und an ihrem Schnabel haben. Also es wird quasi ein Schluck Wasser genommen und dann rausgedrückt und das Futter bleibt hängen. Das heisst schon mal, das Futter muss sehr klein sein, wie das so in der Natur ist. Und es braucht eben so einen speziellen Farbstoff, der heisst Cantaxanthin, das ist ein Carotinoid, der einerseits die Färbung verursacht von den Federn und andererseits aber auch sehr wichtig ist für den ganzen Körper, also für viele Vorgänge, weil es ein wichtiges Antioxidant ist. Also die Färbung ist nicht allein quasi das Ausschlaggebende, um mit diesen Flamingos Cantaxanthin füttern.
Cantaxanthin muss so ein Futter also sicher drin haben und möglichst klein muss es sein. Sonst passt es nicht durch die Lamellen, die die Flamingos im Maul haben. Damit sie das Futter überhaupt aus dem Wasser rausfischen können, haben die Flamingos ihren charakteristisch bogenen Schnabel.
Sie haben einen bogenen Schnabel wegen dem, ja. Man sieht das auch von den Jungtieren her. Die Jungtiere haben ja zuerst einen relativ geraden Schnabel. Die bekommen ja zu essen quasi serviert. Und erst mit der Zeit wird der bogen. Das ist ja die Zeit, wo sie selber anfangen zu fressen. Und mit diesem Schnabel tun sie nachher eigentlich wie so, ja, eigentlich den Schnabel verkehrt um ins Wasser setzen und mit dieser Beugung bekommen sie das nachher her, dass sie eben wirklich so eine grosse Filterfläche haben, wo sie flach im Wasser liegen.
Weil die Flamingos das Futter direkt aus dem Wasser fischen, darf das natürlich auch nicht schwer sein. Sonst würde es ungegessen auf den Boden absinken. Das sind ganz schön viele Anforderungen. Um so ein komplexes Futter zu entwickeln, hat man darum im Zolli mit der Futterfirma Granovit aus Kaiseraugst zusammengespannt. In einer intensiven Zusammenarbeit hat man in den letzten Jahren ein Flamingo-Futter erfunden, das perfekt auf die Tiere und ihre Bedürfnisse angepasst ist.
Wir haben seit ein paar Jahren haben wir ein Pelletfutter, das speziell hergestellt wird für die Flamingos. Früher war das so eine Übersetzung von Natur. Das war so ein Mischfutter, das aus sehr viel Getreide bestanden hat, aber auch Eiweißbestandteile. Und bei diesem Futter war vor allem auch das Problem, dass das immer wieder abgesunken ist im Wasser. Also das ist abgesunken, die Flamingos haben es nicht mehr verwerten. Es hat sehr viele Reste gegeben und es hat auch mit der Zeit andere Tiere wie Ratten zum Beispiel angelockt. Und weil das einerseits so eine Mischung war, die sich natürlich auch entmischt, sodass man nie sicher sein kann, ob die Tiere alles aufnehmen, was man eigentlich drin mischt, oder ob sich das so weit entmischt, dass sie nur einen Teil davon aufnehmen, hat man das nachher so in eine Pelletform gemacht. Das heisst, es ist wirklich alles zusammengemischt und ist dann so ein homogenes kleines Pellet, also so ein kleines Stückchen, wo eigentlich in jedem Stückchen immer alles drinnen ist. Das heisst, sie können nicht mehr wählen oder eben sortieren, was sie fressen wollen, sondern sie müssen eigentlich alles das fressen, was wir für sie vorgesehen. Und mit diesem Futter ist es nachher, hat man auch entwickeln können, dass das auf dem Wasser schwimmt. Das heisst, es ist besser zugänglich, es gibt viel weniger Verluste. Und so ist eigentlich das neue Futter entstanden.
Bei den Flamingos im Zolli kommt das neue Futter gut an. Sie fressen es gern und ihre Jungtiere sind gesund. Dass es jeden Tag genau das Gleiche zu fressen gibt, das tönt für uns Menschen vielleicht etwas langweilig. Für Tiere ist es aber offenbar kein Problem. Sie fressen sogar in rauen Mengen.
Es gibt etwa 2 bis 3 Säcke pro Tag von diesem Futter. Das heisst, wir füttern je nach Appetit der Tiere 25 bis 35 Kilo pro Tag, was dann auf das Jahr unglaubliche 10 Tonnen ausmacht. Natürlich bei einer Gruppe von etwa 120 Flamingos. Also es ist nicht ein Tier, das das Ganze frisst, aber es ist doch ein grosser Wert. Was sie natürlich selber noch fressen, aber das ist das im Schlamm zum Beispiel, wo sie sich selber aufstampfen. Dort hat es natürlich die Sachen drin, die sie vielleicht nicht jeden Tag fressen. Aber das Grundfutter ist eigentlich jeden Tag das Gleiche.
10 Tonnen Futter im Jahr fressen Zolli Flamingos. Wie und wo das Futter genau hergestellt wird, gehen wir uns jetzt mal noch genauer anschauen. Und besuchen die Futterfirma Granovit in Kaiser August.
Es ist ein imposanter Anblick, wenn man hier im Industriegebiet von Kaiser August das Gelände von der Firma Granovit betritt. Riesige Futtersilo ragen in die Höhe, Lastwagen fahren ein und aus und es wird tonnenweise Getreide in Silo aufgepumpt. Wir sind hier in einer Fabrik für Nahrungsmittel, aber nicht etwa für Menschen, sondern für Tiere. Die Firma Granovit stellt nämlich verschiedene Tierfutter her. Ihre Produkte landen in Fressnäpfen von Haustieren, in landwirtschaftlichen Betrieben und eben auch in Zoos. Im Fabrikhof treffen wir uns mit der Anja Tschudin. Sie ist Tierärztin und Produktmanagerin bei Granovit und gibt uns einen Überblick über den Produktionsbetrieb.
Also wir stehen hier jetzt auf dem Hof unserer Firma und wir sehen auf der linken Seite die vegetarische Mühle, wo alle die pflanzlichen Futter hergestellt werden. Und rechts haben wir so den sogenannten blauen Turm, der hier die blauen Fenster auch hat. Hier wird das ganze Fleischmehlhaltige verarbeitet. Denn wenn wir hier ein bisschen vorne laufen, kommen wir zu dieser Getreideannahmestelle, wo einerseits Lastwagen kommen und Getreide reinschütten können, zum Teil aber eben auch Bauern aus der Region, die dann mit ihrem kleinen Anhänger vielleicht kommen und einfach ihre Getreidekörner dort reinschütten können. Es braucht aber natürlich auch immer Proben. Also zuerst müssen je nachdem noch Proben gezogen werden, wo man noch schaut, ob das überhaupt unseren Vorgaben entspricht. Und erst dann darf je nachdem abgeladen werden.
Was von all dem, was hier angeliefert wird, dann ins Flamingofutter reinkommt, das hat die Firma Granovit über rund 6 Jahre zusammen mit den Zolli-Tierärzten herausgedüftelt. Weil die Flamingo exotische Tiere sind, hat man sich hier ein bisschen daran herantasten.
Es ist immer die Frage, oder, was macht man? Will man jetzt möglichst näher an dem natürlichen Futter sein, dann muss man weiss Gott, was für exotische Rohstoffe importieren, oder probiert man halt doch lokaler zu sein und versucht es und schaut, ob sie das auch verarbeiten können oder verdauen und verstoffwechseln. Und bei den Flamingos haben wir jetzt Glück, dass die sehr gut offenbar auch zu Schlag kommen mit pflanzlichen Rohstoffen. Und es hat halt verschiedene Getreide drin, irgendwie Mais oder dann auch so Sachen wie Sonnenblumenextraktionsschrot oder Rapsextraktionsschrot, wo gute Eiweißquellen sind. und dazu aber Fischmehl, weil man, sind natürlich, die fressen ja wirklich tierische Komponenten auch, je nach Spezies mehr oder weniger, aber definitiv kann da Krill oder so dabei sein. Und darum, ja, hat es Fischmehl drin und das haben wir halt leider nicht von der Schweiz. Aber für das haben wir dann eben einen Einkauf, der sich darum kümmern muss, dass das möglichst von nachhaltigen Quellen kommt oder möglichst von nicht allzu weit weg. Und je nach wie sich der Markt bewegt, kann man mehr einfacher oder schwieriger an die Sachen herankommen. Aber jetzt gerade im Flamingo-Futter haben wir eigentlich nicht wahnsinnig komplexe Rohstoffe drin. Und es ist ein Glück, dass die das so gut können verarbeiten können. Ja, weil sonst wird es dann sehr teuer, einfach auch, wenn man muss, weiss nicht, exotische Rohstoffe importieren.
Um das Flamingo-Futter herzustellen, lässt die Firma Granovit in ihrem Werk in Luçon eine Vormischung zusammenstellen, wo die nötigen Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Die Mischung wird dann auf Kaiserösch geliefert und hier weiterverarbeitet. Wir sind mit der Anja Tschudin ins riesige Gebäude von der Futtermühle hineingeschaut, wie die Produktion abläuft.
Hier sehen Sie alle so verschiedene Röhren. Und das sind halt je nach dem Silo Ausgänge. Also oben an uns hat es jetzt x Stockwerk voll Silos. Und die sind alle mit Röhren verbunden, dass sie auf einen Mischer dann können zugeführt werden können. Jetzt gehen wir einmal in den Mischerbereich über. Wir haben verschiedene Silos mit Wogen, weil je nachdem, ob die Komponenten in grosser Menge auf eine Mischung geht oder in kleinen, braucht eine genauere oder eine weniger genaue Woge. Und die verschiedenen Silos kommen auf die entsprechende Woge, Makrokomponenten oder Mikrokomponenten. Und am Schluss geht aber alles auf die gleiche Mischung und wird dann so lange, wie jetzt vorher der laute Lärm war, eigentlich gemischt miteinander. Und das darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein, weil sonst kann es auch wieder entmischen, wenn man zu lang wird mischen. Und dann vom Mischen geht es dann natürlich auf eine von den Pressen, wenn wir im vegetarischen Bereich würden bleiben. Das Flamingo-Futter, das hat ja Fischmehl drin, das heisst, das wird im blauen Turm innen hergestellt. Das bekommt hier eine vegetarische Vormischung, die wird genau auf dem Mischen hier gemischt. Der Mineralstoffprämix, der wird hier bei dem Trichter von Hand, muss der zugegeben werden. Und wenn das dann gemischt ist, wird es pneumatisch direkt eigentlich überblasen in den blauen Turm, wo es in einem Silo dann mal ankommt und gelagert wird.
Nach dem Mischen geht es dann darum, die Mischung in die richtige Form zu bringen. Weil, wie wir schon gehört haben, sind Flamingos recht anspruchsvoll, was sie durch ihren Schnabel können filtern und was nicht. Für Flamingo produziert man darum sogenannte Extrudate. Die werden ähnlich hergestellt wie Futterpellets, aber nicht in einer Pelletpresse, sondern auf einem sogenannten Extruder. Anders als bei den Pellets soll das Flamingo-Futter nämlich später auf dem Wasser schwimmen.
Beim Extruder hat man an und zu sich am Anfang noch ein anderes Prinzip. Es wird auch gemahlen und gemischt. Und dann wird aber unter sehr, sehr hohem Druck und hoher Temperatur wird das so knetet, also wie eigentlich in einer Brotbachmaschine oder so, wird es sehr stark knetet. Und dann, in dem Moment, wo es geformt wird, hat es einen starken Druckunterschied. Also in der Maschine ist extrem viel Druck, irgendwie 40 Bar. Und außen ist ja dann normale Umgebung. Und das ploppt auf. Also durch den Druckunterschied ploppt es auf. Und dann ist es eigentlich, hat es die Luft, die dort mit eingeschlossen wird. Und je nach, was man für Einstellungen macht, wird das halt luftiger oder ein bisschen kompakter. Und das hat man dann herausfinden bei dem Flamingo-Futter. Wie muss man es einstellen, damit es so fest aufploppt, dass es halt eben schwimmt und einigermaßen leicht ist. Und das sind dann so ein bisschen die technischen Finessen, die man einfach ausprobieren muss, man muss testen.
Nachdem das Flamingo-Futter aufgeploppt ist, muss es noch auskühlen und dann wird es verpackt. Die Anja Tschudin führt es in eine Lagerhalle, wo auf grossen Ballett Tierfuttersäcke bis fast unter die Decke lagern. Von hier aus geht das Flamingo-Futter in mehrere Schweizer Zoos, aber auch auf Osteuropa und auf Skandinavien.
Ich muss gerade mal schauen, ob man hier irgendjemand das Flamingo-Futter gefärbt. Genau, hier hätten wir jetzt gerade eins. Flamingo-Zucht. Hier hat es auch eine Etikette, wo man das Bild drauf sieht. Und so liegt das parat, bis dann eine Bestellung reinkommt.
Bei den rund 10 Tonnen, die schon allein die Flamingo im Zoo Basel jedes Jahr fressen, lässt die nächste Bestellung sicher nicht lange auf sich warten.
dem Industriegebiet zu Kaiseraugst kommen wir wieder zurück in Zolli und sind wieder mitten drin im Flamingo-Geschnatter. Dass Flamingos besonders im Frühling so laut auf sich aufmerksam machen, liegt daran, dass sie auf Partnersuche sind. Und für das führen sie einen regelrechten Tanz auf. Und der funktioniert etwa so. Musik ab. Wenn Flamingos balzen, stehen sie zuerst in einer grossen Gruppe zusammen. Dann laufen sie mit erhobenem Kopf zuerst in die eine Richtung und dann wie auf Kommando alle in die andere. Dabei drehen sie ihren Kopf hin und her. Dann machen sie ihre Flügel auf, beugen sich mit ihren langen Hals vorne ab. Es sieht fast ein bisschen aus, als würden sie sich verbeugen. Und dann richten sie sich wieder auf und putzen sich mit ihrem Schnabel am Rücken. Das Ganze wiederholen sie unzählige Mal und es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Flamingo-Ballett. Mit dem Balztanz bereitet sie die Paarung vor. Und wie es dann nach der Paarung weitergeht, schildert uns jetzt der Markus Bracher.
Also ist so, nach der Paarung und so ist gleich die Eiablage. Auf einmal hocken zwei, drei. Die legen ein Ei, fangen den Vulkan an zu bauen. Und ein, zwei Wochen später hocken so 30, 40 Stück auf dieser Insel. Und nachher diese etwa einen Monat brüten, bis noch die Jungen schlüpfen. Und das ist bei uns auf einer Brutinsel, weil auch die Natur hat diese einen Ort auswählen, wo zum Beispiel kein Fuchs hin kann, wo sie einfach ein bisschen geschützt sind. Und bei uns sind sie zusätzlich noch durch einen Stromhahn geschützt. Der Fuchs zusätzlich, weil sie eben dann wirklich auf dieser Insel, da sind noch vielleicht 40 Vögel, die da am Brüten sind und die in dieser Zeit natürlich total wehrlos sind.
Und wenn dann die aber auf der Welt sind, dann geht eigentlich der Sound geht dann los, oder?
Ja, dann ist noch zusätzlich das Tönen der Jungen, der Bettelruf, der tönt dann wieder ganz anders und ein Teil beim Erwachsenwerden hören noch gleich auf, wenn sie selbstständig sich nähren können. Und bei anderen ist das nach 8-9 Monaten, sind die immer noch am Betteln, obwohl sie sich eigentlich selbstständig nähren können. Und der Ruf, der klingt noch wirklich ganz anders.
Jetzt, wenn die Flamingo-Jungen ein gewisses Alter erreicht haben, ich habe gelesen, dann gingen sie in den Kindergarten. Was ist das für ein, was wir uns darunter vorstellen?
Also, dass wirklich die Jungen noch von der Brutinsel weggegangen, teilweise schon auch zum Futterteich, einfach mal zum Mitlaufen. Und dann auf einmal sehen wir die Jungen so in der Gruppe von 20, 30 Jungvögeln schön beieinander. Und ein paar Altvögel noch ringsum, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufpassen. Und so, dass man wirklich die Jungen nicht überall auf der ganzen Anlage verteilt hat, sondern wirklich als Gruppe.
Und dort lernen sie dann selber Futter aufnehmen? Oder was lernen sie denn in dieser Junggruppe?
Also es ist eigentlich, diese Junggruppen muss man sich vorstellen, wirklich wie ein Kinderhort. Wenn die Eltern weg müssen zur Arbeit, dann müssen die Kinder irgendwo warten und irgendwer muss sie betreuen. Und das ist eigentlich dann der Moment, wo auch bei uns im Zolli genau die Jungtiere genau das machen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Eltern wirklich nicht so wahnsinnig weit zum nächsten Futter fliegen müssen wie in der Natur, sondern das Futter dann eben in der Anlage gegeben wird. Aber dieses Zusammenfügen der Junge ist quasi, man sieht das auch bei Pinguinen, kennt man das, dass sie quasi warten, bis die Eltern wiederkommen. Und es ist sicherer für die Jungvögel, wenn sie gemeinsam warten, als wenn jeder irgendwie einzeln in der Ecke steht und ja von Greifvögeln oder so geschnappt werden könnte.
Wie immer sind wir auch das Mal durch den Zolli gegangen und haben Fragen von Besucherinnen und Besuchern gesammelt. Die erste Frage dreht sich darum, dass die rosaroten Vögel zwar Flügel haben, aber eigentlich sieht man sie gar nie fliegen. Stattdessen stehen sie nur in ihrem Tümpel herum. Darum hat sich an dieser Besucherin die folgende Frage aufgedrängt.
Können Flamingo überhaupt fliegen? Also ich habe noch nie einen gesehen, natürlich hier. Und dann weiss man nicht, ob die so segeln oder im Flatterflug sind. Also die Frage ist, können sie fliegen?
Flamingo könnten schon fliegen, ja. Jetzt haben wir auf die Möglichkeit, wenn man die Anlage anschaut, dort haben sie keine richtige Startfläche. Hat man die Weiher, die halt Kurven. Und an die Weiher sieht man auch, sie ist bepflanzt. Also, dass sie wirklich eine grosse Höhe müssten haben. Und jetzt ist es gefährlich, im Herbst gibt es einen Herbststurm. Und dann diese Flügel halt gleich ausbreiten. Und wenn es um einen Sturm bei einer Böe, damit es nicht passiert, dass ein abhebt und nachher beim Gepard drinnen landet, die mir auf ein paar Federn schneiden. Und zwar Federn, die ausgewachsen sind, die nicht nimmt und blutet sind. Und die es auch nicht weh tut zum Fliegen. Also auch einfach, um eigentlich einen Unfall zu verhindern. Weil normalerweise bei einem normalen Wetter ohne Sturm und so, hätten die auch gar nicht das Bedürfnis, hier bei uns wegzufliegen.
Wenn Sie sagen, eine Feder schneiden, wie muss ich mir das vorstellen? Klemmt man sich ein Flamingo unter den Arm und zack? Oder wie geht das?
Ja, man schafft hier ein paar Leute. Und jemand tut Flamingo heben, der andere tut Flügel ausbreiten. Und dann tut man wirklich noch ein paar Federn abschneiden.
Also, die sind in dem Fall noch willig, oder?
Also, wenn man einen guten Arm hat und so, dann ist es eigentlich recht ruhig, ja. Also man schaut schon, dass man es schafft, so, nicht zu langsam, weil sonst die ganze Gruppe hinter dran warten, aber auch nicht schnell, dass kein Stress entsteht. Und man merkt dem Flamingo schon an, wenn man den Finger nimmt, ist da Kraft drin oder wird da etwas schlaff, also hat er schon Konditionsprobleme. Und wenn man ruhig schafft, dann ist das eigentlich, tut man es nachher auf die Anlage raus und die gehen kurz baden, sich abkühlen und zu oben macht man Kontrolle und dann ist eigentlich das Thema schon gegessen.
Und wenn einer jetzt lange warten muss, dann wird er schlapp, oder?
Ja, es ist einfach so, wenn jetzt, man hat jetzt 125 Flamingo und der erste, ja, der ist noch kein Problem, der darf noch gerade wieder raus. Und der allerletzte, die ganze Warterei, das dauert halt noch schon eine gewisse Zeit. Aber die letzten paar Mal ist das gut gegangen und wirklich, man schaut auch Flamingo, wenn man den Finger nimmt, ist da noch Kraft dahinter, kann er auf den eigenen Beinen stehen. Oder ist das schon ganz schlecht zu Weg? Und normalerweise, man ist auch ein gutes Team, das es schon kennt, wo nicht alle das erste Mal machen, wenn man ein bisschen Routine hat. Und nachher spürt man schon ein bisschen, wie man mit diesen Flamingos muss umgehen, ohne dass sie grossen Stress haben.
Wir haben noch eine weitere Besucherfrage. Wir spielen Ihnen die kurz ein.
Haben Flamingos im Winter nicht kalt?
Also wir haben das viele Jahre, haben wir da Erfahrung mittlerweile mit, und es ist schon schön, wenn man lernt, dass die Tiere einem sagen, nein, ich habe nicht kalt. Vor allen Dingen, wenn man das Verhalten der Tiere beobachtet. Die sind also wirklich wahnsinnig gerne auch im Winter draußen, die gehen gerne ins Wasser. Es gibt nur zwei, drei Punkte, die man beachten muss, und das sind diese sehr langen Beine auf sehr glattem Untergrund, kommen einfach sehr schnell ins Rutschen. Und wenn das passiert, kann es einfach gefährlich werden. Das heißt, die Tierpfleger sorgen ganz gut darauf, dass die Anlage nicht vereist und dass das Wasser nicht vereisen kann. Wenn aber die Temperaturen so tief fallen, dass das trotzdem passiert, dann müssen auch die Vögel drin bleiben. Eigentlich eher aus Sicherheitsgründen, so wie bei den Giraffen auch, dass sie sich nicht die Beine brechen können, wenn sie ausrutschen. Ansonsten kommen die sehr gut mit der Kälte klar. Die haben ein ganz prächtiges System in ihren Beinen. Das ist ein Gegenstromprinzip nennt man das. Da kommt das warme Blut aus dem Körper in die Füße und das kalte Blut geht zurück und die Gefäße liegen so eng aneinander, dass es immer zum Wärmeaustausch dort kommt, sodass die Beine und die Füße eigentlich immer eine gleiche Temperatur von rund 7, 8 Grad haben. Und somit hat der Vogel eigentlich nicht wirklich kalt, auch nicht richtig warm an den Beinen, verliert aber auch nicht so viel Wärme und durch sein Federkleid ist er anderweitig sehr gut geschützt, kommt damit sehr, sehr gut klar. Enten haben das auch, alle Vögel eigentlich, die im Winter irgendwo draußen zu sehen sind, haben dieses wunderbare Prinzip des Gegenstroms in ihren Beinen.
Wir sind schon wieder fast am Schluss dieser Sendung. Und das heisst, es ist wieder Zeit für den Beobachtungstipp. Der ist das mal jahreszeitenabhängig und dreht sich um eine Beobachtung, die man gegen Ende Mai machen kann.
Als nächster Zollbesuch bei den Flamingo. Jetzt ist langsam Schlupfzeit, die haben monatelang brütet. Und jetzt schlüpfen die ersten jungen Flamingos. Einzelne gehen jetzt noch langsam an den Futterweiher. Mit den Älteren laufen sie einfach mit. Und so im Verlauf von ein, zwei, manchmal vielleicht sogar drei Wochen, tut eins nach dem anderen schlüpfen.
Halten Sie also nach jungen Flamingos Ausschau, wenn Sie Ende Mai in die Zolli gehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, wenn es das nächste Mal wieder heisst
«Zolli Radio».
Der Podcast aus dem Zoo Basel.